Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Heute an Nikolaus ist die GroKo doch nicht aus. Die Jusos hatten sich das vor 2 Wochen noch gewünscht auf ihrem Bundeskongress, aber der Antrag dazu ist heute gescheitert beim SPD-Parteitag in Berlin. Viel Zuspruch gab es dagegen für das neue Spitzenduo der SPD, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Sie sind jetzt offiziell im Amt mit deutlichen Mehrheiten. Zum ersten Mal führen also ein Mann und eine Frau gemeinsam Deutschlands älteste Partei in die neue Zeit. Aber was bedeutet ihre Wahl nun für den Kurs der SPD und für die Große Koalition? Das frage ich gleich den neuen Co-Vorsitzenden persönlich. Vorher die Eindrücke aus Berlin von Alice Fröder.
Es war ein Tag der Emotionen, der Umarmungen, der Beschwörung des Zusammenhalts. Dank an die alten kommissarischen Vorsitzenden, Applaus für die Neuen und immer wieder, die SPD will auf in die neue Zeit. Das Wahlergebnis sehr ordentlich, die Delegierten um Geschlossenheit bemüht.
Klare Kante, klarer Kurs, klare Sprache.
Die hatte Saskia Esken in ihrer Rede, doch er holte deutlich mehr Stimmen, Norbert Walter-Borjans.
Wenn eine Rückkehr zur Partei Willy Brandt und in meinem Fall aus langer gemeinsamer Geschichte auch Johannes Raus ein Linksschwenk der Partei ist, dann bitte sehr, dann machen wir gemeinsam einen ordentlichen Linksschwenk.
Mit diesem Schwenk ist auch er zufrieden, Umut Kurt, der rheinland-pfälzische Juso-Vorsitzende. Er sieht sich und seine jungen Genossen am vorläufigen Ziel.
Die SPD muss definitiv linker werden. Die Jusos gehen total gestärkt aus diesem Parteitag hervor. Die Jusos sind ein Machtfaktor.
Kein schneller Ausstieg aus der GroKo und keine offene Konfrontation mit den Genossen, die in Berlin Regierungspolitik umsetzen. Doch das wird nicht leichter, denn die SPD will jetzt nach Verhandlungen. Mehr Klimaschutz, mehr Investitionen und einen deutlich höheren Mindestlohn. Das neue Führungsduo will ein bisschen mitregieren, auch wenn es nicht am Kabinettstisch sitzt. Norbert Walter-Borjans mit einer deutlichen Ansage an Finanzminister Scholz.
Wenn die schwarze Null einer besseren Zukunft für unsere Kinder entgegensteht, dann ist sie falsch. Dann muss sie weg.
Deutliche Worte, die aber über den beschlossenen Leitantrag hinausgehen. Das unterstützt auch Kevin Kühnert, der schon früh für das neue Duo geworben hatte.
Ich vertraue den beiden, dass sie sehr genau wissen, mit welcher Botschaft sie von den Mitgliedern, von der Mehrheit der Mitglieder unserer Partei am vergangenen Samstag ins Amt gewählt wurden. Und diese Botschaft war: kein weiter so.
Das heißt für die neue Führungsspitze, die SPD soll weiter nach links rücken.
Die SPD hat ein neues Spitzenduo. Über den Kurs der Partei habe ich mit einem der beiden vor der Sendung gesprochen, dem neuen SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans. Guten Abend, Herr Walter-Borjans.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Seit 3 Jahren bin ich jetzt bei den Tagesthemen und Sie sind bereits der 4. SPD-Vorsitzende, mit dem ich es in dieser Zeit zu tun habe. Die kommissarischen dabei mal gar nicht mitgerechnet. Und jedes Mal war von Aufbruch die Rede und dann kam der nächste Einbruch bei den Wahlen. Wie lange geben Sie sich?
Ja, ich wäre nicht angetreten, wenn ich nicht der Auffassung wäre, dass wir an einem Punkt sind, an dem uns allen sehr bewusst ist, dass wir so nicht weitermachen können wie in den letzten Jahren, dass die Sozialdemokratie trotzdem sehr gebraucht wird in dieser Republik und dass wir uns jetzt wirklich an die Hände fassen müssen und sagen müssen, die Menschen erwarten, dass wir eine anständige Arbeit leisten, dass die Volksparteien gebraucht werden. Ich will meinen Beitrag dazu leisten.
Und wenn das nicht klappt und Sie scheitern, dann steht Kevin Kühnert als der wahre Linke bereit?
Naja, also ich trete nicht an, um zu scheitern, sondern ich trete an, weil ich Saskia und Esken und ich glauben, dass wir eine Art des Herangehens an die Partei haben, an die Basis, aber eben auch an die Führung, an die restliche Führung in Berlin, dass wir verbinden können, dass wir in der Partei verbinden können und dass wir vor allen Dingen auch wieder auf die gesellschaftlichen Gruppen zugehen können, die schon immer ihre parlamentarische Vertretung in der Sozialdemokratie gesehen haben und in den letzten Jahren sich offenbar aus einer gewissen Enttäuschung abgewandt haben. Und das ist nicht der Grund oder das ist nicht die Atmosphäre, in der man darüber nachdenkt, dass das nicht klappt, sondern ich glaube, da ist eine Menge zu machen.
Na, was da gemacht werden muss, ist vor allen Dingen, diese Regierung erstmal vielleicht zusammenzuhalten. Und das ist ja die Frage, die die meisten dieser Republik interessiert. Was bedeutet Ihre Wahl für unsere Bundesregierung? Sie haben ja da Bedingungen heute für die Fortsetzung der GroKo genannt. 12 Euro Mindestlohn, härteres Klimapaket, kein Festhalten an der schwarzen Null. Was davon muss denn umgesetzt werden, damit nicht Schluss ist mit der GroKo?
Also ich glaube, dass es erstmal wichtig ist, dass die Parteien unterscheidbar sind und dass sie nicht aus der Koalitionsdenke heraus ihre Parteiposition erarbeiten, sondern dass sie zusammen mit den Mitgliedern vor Ort, die auch wissen, wie es vor Ort aussieht, das Programm erarbeiten, mit dem man dann Kompromisse sucht. Und wir haben ja immer gesagt, es geht nicht darum, heute zu beschließen, wir wollen die Koalition nicht, sondern wir sagen, auf Dauer ist eine große Koalition keine gute Lösung für das Land. Wir sind aber drin und jetzt stehen Dinge an, die vor 2 Jahren so noch nicht absehbar waren. Nämlich, dass die Wirtschaft etwas schwächer wird, dass trotzdem viel investiert werden muss in Schulen, in Straßen, in Brücken, in das Internet und den Mobilfunk, in die Schiene, und dass wir das jetzt gemeinsam angehen müssen. Ich würde nicht mal von vornherein davon ausgehen, dass nicht auch die CDU erkennt und die CSU, dass hier Handlungsbedarf besteht. Und insofern sind die Forderungen, die reinen Forderungen der SPD erstmal richtig, sie aufzustellen. Und das ist nicht so, dass ich von vornherein sagen würde, es scheitert alles, wenn man jetzt mit dem Koalitionspartner zusammenkommt.
Aber wie viel Zeit geben Sie sich, um zu schauen, ob das mit der Union klappt und ob Sie zusammenkommen? Ich meine, gibt es irgendwelche roten Linien, wo Sie es festmachen, ob Sie jetzt Erfolg haben oder nicht und sagen, okay, so machen wir weiter?
Also ich glaube, dass die Menschen, das sagen Umfragen auch immer wieder, keinen Spaß an roten Linien haben, sondern sie haben ein Interesse an der Lösung von Problemen. Und es gibt ein paar Probleme, die sind offenbar mit dem Koalitionspartner CDU, CSU nicht oder nur sehr, sehr langwierig zu lösen. Wir können uns nach dem Klimapaket, das wir jetzt erreicht haben und das ein erster Erfolg ist, aber nicht zufrieden geben. Wir können jetzt nicht einen Haken dran machen und sagen, das ist jetzt für die nächsten 2 Jahre ausreichend. Wer mehr beim Klima machen will, der muss das dann in der nächsten Legislaturperiode machen. Das muss
aber
jetzt
woran machen Sie das fest, Herr Walter Borjans? Woran machen Sie fest, dass Sie sagen, okay, jetzt sind wir zufrieden und jetzt können wir so weiter regieren? Oder wann sagen Sie Schluss, wir müssen hier raus?
Naja, es ist ja nicht, wir sind ja hier nicht als zwei Alleinherrscher gewählt worden, sondern wir sind gewählt worden, um Impulse aus der Parteibasis in die Parteiführung zu bringen. Und das tun wir auch. Und darüber wird sowohl in der Partei beraten, aber dann eben auch das mit den Kräften, die in der Regierung, in der Fraktion sind, übersetzt, weil Regierung muss am Ende Kompromisse machen. Und wir werden immer von Punkt zu Punkt sehen müssen, kann man das den Menschen vermitteln? Ist das glaubwürdig, dass Sozialdemokratie das vertreten kann? Und vor allen Dingen wird deutlich, um wie viel mehr ginge, wenn Sozialdemokratie einen größeren Anteil bei Wahlen hätte. Und davon hängt eben auch ab, ob so eine Koalition noch weitergehen kann oder ob sie nicht weitergehen kann. Ohne, ich sage das jetzt mal so ganz deutlich, ohne dieses Damoklesschwert, dass es auch scheitern kann, da würde vieles nicht erreicht.
Sagt der neue SPD-Chef. Vielen Dank, Norbert Walter Borjans nach Berlin.
Gerne.
Sie hießen Helga, Josef, David, Mara. Sie waren Kind oder Mutter oder Großvater und nur ihre Bilder sind geblieben an diesem Ort, an dem sie ermordet wurden. Sie und mehr als 1.100.000 andere Menschen, die dem Rassenwahn und dem Antisemitismus der Nazis zum Opfer gefallen sind. Angela Merkel war heute zum ersten Mal dort, wo unsere Vorfahren dem Hass eine Fabrik gebaut haben. Es war ihr erster Besuch in Auschwitz-Birkenau. Olaf Bock über einen Ort, an dem Worte versagen.
Sie ist eine der wenigen Überlebenden des Holocaust, Nyusha Horowitz-Karakulska. Inzwischen ist sie 87 Jahre alt. Sie wollte heute auch die Bundeskanzlerin reden hören. Angela Merkel betont bei ihrem ersten Besuch in Auschwitz-Birkenau die historische Verantwortung.
Auschwitz war ein deutsches, von Deutschen betriebenes Vernichtungslager. Es ist mir wichtig, diese Tatsache zu betonen. Es ist wichtig, die Täter deutlich zu benennen. Das sind wir Deutschen, den Opfern schuldig und uns selbst.
Schuldig, auch Menschen wie ihr. Merkel spricht sie direkt an.
Sie bringen den Mut und die Kraft zur Versöhnung auf. Sie zeigen wahrhaft menschliche Größe.
Für die Überlebenden des Grauens ist das Erinnern wichtig für kommende Generationen. Den jungen Menschen ist oft nicht bewusst, was wir hier erleben mussten. Das war traumatisch. Und ein Weltdrama. Das Lager, eine Todesfabrik. 1942 begannen die Nazis Juden aus ganz Europa nach Auschwitz zu deportieren. 80% von ihnen wurden sofort nach der Ankunft in die Gaskammern gebracht. Etwa 1 Million Juden wurden ermordet, viele Polen, aber auch Sinti und Roma, Homosexuelle und politische Häftlinge. 1945 befreiten sowjetische Truppen das Lager. Die Erhaltung dieser Gedenkstätte kostet jährlich Millionen. Mit großer Aufmerksamkeit werden gerade die historischen Böden der Baracken restauriert, in denen die Insassen gefangen gehalten wurden. Denn bei solchen Arbeiten wurden neue Zeugnisse der Vergangenheit entdeckt. Wir fanden mehr als 1000 Gegenstände in nur 2 Baracken. Das sind oft sehr gut erhaltene persönliche Dinge, wie zum Beispiel Taschenmesser oder Schmuckstücke. Insgesamt sollen mehr als 100 Millionen Euro für die weitere Arbeit der Stiftung gesammelt werden. Deutschland wird sich mit 60 Millionen daran beteiligen. Investition in die Geschichtsaufarbeitung, die ist Nyusha Horowitz-Karakulska wichtig, auch als Mahnung für die Zukunft.
In Frankreich hat der Generalstreik gegen die Rentenreform heute wieder das öffentliche Leben lahmgelegt. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Linda Zervakis.
Trotz des Streiks will die französische Regierung an ihren Plänen festhalten. Premierminister Philippe bekräftigte die Absicht, das Renteneintrittsalter anzuheben und die 42 verschiedenen Rentensysteme zu vereinheitlichen. An dem Streik beteiligten sich unter anderem fast alle Lokführer. Deshalb fielen im Nah- und Fernverkehr die meisten Verbindungen aus und im Großraum Paris kam es zu riesigen Staus. Der Streik soll mindestens bis Montag andauern. Die Länder wollen einen neuen Anlauf unternehmen, ihre unterschiedlichen Schulsysteme besser zu verzahnen. Dazu soll ein neues Beratungsgremium eingerichtet werden, ohne Beteiligung des Bundes. Das beschloss die Kultusministerkonferenz heute in Berlin. Ziel ist es, die Schulsysteme vergleichbarer zu machen. Der Plan des Bundes für einen nationalen Bildungsrat war kürzlich gescheitert. 40 Jahre nach einem spektakulären Kunstdiebstahl in Gotha sind die damals aus Schloss Friedenstein entwendeten Gemälde womöglich wieder aufgetaucht. Die 5 Bilder alter Meister, unter anderem von den niederländischen Malern Frans Hals und Jan Lievens sowie dem Belgier Jan Breugel dem Älteren, werden derzeit in Berlin auf ihre Echtheit untersucht. Wie jetzt bekannt wurde, hatte ein Anwalt die Bilder zum Kauf angeboten und sie bereits im September übergeben. Die Polizei ermittelt. Die australische Millionenstadt Sydney ist von einer gewaltigen Rauchwolke eingehüllt. Grund sind die Buschbrände im Umland. Dutzende Schulen blieben geschlossen, Sportveranstaltungen wurden abgesagt. Nördlich von Sydney haben sich mehrere Buschbrände zu einem riesigen Flächenbrand vereint. Die Feuerwehr sieht sich nicht in der Lage, ihn zu löschen.
Und wir gucken nach vorn und nach oben. Das zweite Adventswochenende kommt, Carsten. Aber so richtig vorweihnachtlich fühlt sich das überhaupt nicht an.
Ja, auf jeden Fall nicht winterlich. Das Wochenende wird jetzt mild, es wird windig und regnerisch auch noch. Aber jetzt gerade ganz aktuell haben wir es doch noch mit einer kleinen Winterrandnotiz zu tun. Schauen wir uns die aktuellen Temperaturen an. Besser gesagt, die Zone in Deutschland, in der es jetzt aktuell frostige Werte gibt. Das zieht sich vom Thüringer Wald bis in den gesamten Osten und auch Süden Bayerns. Zum Beispiel 2 Orte mal, um sie herauszunehmen. Wunsiedel -3 Grad und Klingenbrunn im Bayerischen Wald aktuell -6 Grad. Warum erwähne ich das? Weil es wichtig sein wird in den nächsten Stunden, denn wir haben hier ein Regengebiet quer über Deutschland und dieser Regen, der zieht jetzt genau über diese frostige Luft hinweg. Dort besteht also heute Nacht, vor allem jetzt also in der zweiten Nachthälfte, verbreitet Glatteisgefahr. Mit dem Regen allerdings wird es auch wärmer. Von Stunde zu Stunde steigen die Temperaturen an und morgen früh liegen die Temperaturen dann schon verbreitet bei +2 bis +9 Grad. Morgen Vormittag geht es mit vielen Wolken weiter. Ganz im Süden am Alpenrand haben wir die Reste der nächtlichen Regenwolken und über die norddeutsche Tiefebene zieht von West nach Ost ein weiteres kleineres Regengebiet. Im Verlauf des morgigen Nachmittags wird es überall immer trockener. Die Wolken bleiben, die Sonne hat es morgen einfach schwer. Die Temperaturen erreichen auch morgen tagsüber sehr milde Werte, 7 bis 10 Grad. Und das bei einem westlichen bis südwestlichen Wind. Der weht recht frisch mit Stärke 3 bis 4 an den Küsten und auf den Bergen mit Stärke 5 bis 6. Windig, zum Teil stürmisch, geht es auch in der Folgezeit weiter. Am Sonntag vor allem im Nordwesten wird es ziemlich windig. Der Sonntag bringt ein neues Regenband, was einmal über uns hinwegzieht und noch höhere Temperaturen bis zu 13 Grad. Am Montag oder ab Montag wird es langsam kühler und vor allem Montagabend und in der Nacht zum Dienstag kann es teilweise schwere Sturmböen geben. Das werden wir in den nächsten Tagen noch genauer untersuchen. Aber eins steht fest, auch nach diesem Wochenende bleibt es bei uns auf jeden Fall nicht richtig winterlich.
Carsten Schwanke, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen am Nikolausabend. Hier im Ersten ist jetzt Krimizeit. Zuerst der Tatort aus Hamburg, danach ein Krimi aus Island. Und um 1 Uhr bringt die Tagesschau diese sie dann wieder auf den Stand der Dinge. Morgen Abend Pina Atalay an dieser Stelle. Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Tschüss.